ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Petra Blumenstein, Hospizleiterin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Petra Blumenstein, um in das Thema hineinzukommen, was ja ein durchaus schwieriges Thema ist, beschreiben Sie uns doch mal bitte das Haus, in dem Sie arbeiten. Wie sieht es aus, von innen und von außen?
Das mache ich sehr gerne. Das ist ein sehr, sehr schönes Haus in Oberursel, in einem Wohngebiet, ebenerdig, aus Holz, mit großen Fenstern, Blick nach außen in den Innenhof. Und wenn man von außen kommt, würde man wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass es ein Hospiz ist, weil es einfach sehr schön aussieht. Man erkennt es daran, dass am Eingang ein großes Schild hängt, wo Hospiz draufsteht. Hospiz St. Barbara in Oberursel. Und wenn man reinkommt, dann blickt man eigentlich direkt in unseren schönen Innenhof. Ja, in dem im Sommer ein wunderschöner Baum blüht, die Sonne scheint und dafür sorgt, dass das ganze Haus relativ lichtdurchflutet ist. Und wenn man nach rechts schaut, sieht man unsere große Wohnküche. Und wenn man nach links schaut, den Gang, wo die Zimmer sind. Und ja, oben haben wir noch unsere Büros. Und ich würde sagen, das Haus an sich ist relativ überschaubar, gemütlich und heimelig. So soll es auch sein.
Wie verläuft ein gewöhnlicher, ein normaler Tag? Oder gibt es den gar nicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Ein ganz normaler Tag. Ich würde tatsächlich behaupten, den gibt es so nicht, aber es gibt Abläufe, die sich natürlich wiederholen. Wir betreuen 12 Gäste in unserem Haus und ein ganz normaler Tag sieht natürlich so aus, dass jeder Gast seinen eigenen, kann man schon sagen, Tagesablauf hat. Die Pflegekräfte sich sehr danach richten. Der Tag beginnt natürlich mit dem Angebot des Frühstücks, mit der Pflege, mit dem, was jedem wichtig ist. Aber das ist sozusagen der Charakter des Hauses, dass wir uns sehr stark danach richten, was jeder Gast möchte. Ja, und letztendlich gestaltet jeder Gast seinen Tag auch selber. Also es gibt natürlich Essenszeiten, die aber auch variieren. Manche Gäste bekommen Besuch, manche können noch spazieren gehen, manche können nur im Bett liegen. Also von daher ist es natürlich schon sehr unterschiedlich. Man denkt manchmal, oder ich denke manchmal, wenn ich morgens das Haus betrete, heute wird es so und so verlaufen und ich komme rein und dann kommt schon was, was den ganzen Tag verändert. Aber so ist es halt. Wir können manches steuern, aber nicht alles.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist einfach so. Ich kann das jetzt in dem Fall nicht bewerten. Wir arbeiten mit Menschen, die schwerst erkrankt sind, die selber nicht wissen, wie sich der Tag entwickeln wird, die manchmal morgens aufstehen und sagen, heute ist ein guter Tag, ich fühle mich gut, ich möchte vielleicht heute aufstehen und 3 Stunden später ist alles anders. Wir wissen es nicht und wir müssen uns danach richten. Manchmal würde ich mir eine gewisse Regelmäßigkeit wünschen. Es macht's leichter, aber das gehört einfach dazu. Und die Menschen, die in dem Hospiz arbeiten, wissen das auch.
Sie haben gerade schon die schöne Wohnküche erwähnt. Da steht ein großer Tisch, an dem sich die Gäste zum Essen versammeln können, können auch auf ihren Zimmern bleiben. Sitzen auch Angehörige oder Freunde mit am Tisch?
Ja, wenn Sie das möchten, ja. Der Tisch soll dazu einladen, Gemeinschaft zu haben, wenn man das möchte. Wenn man Lust auf andere Menschen hat, wenn man Lust hat, sich zu unterhalten. Und natürlich dürfen auch Angehörige, Freunde mit am Tisch sitzen. Wir haben neben der Wohnküche auch einen Wohnbereich, wo natürlich auch nochmal ein Tisch steht, ein Couchbereich, wo manchmal auch Gäste sitzen und Karten spielen mit ihren Freunden, natürlich.
Und bekommen die Angehörigen oder Freunde auch was zu essen?
Ja, sie bekommen Kaffee und Kuchen. Sie bekommen zum Beispiel am Aufnahmetag Mittagessen angeboten. Der Aufnahmetag ist häufig ein sehr anstrengender Tag für alle Beteiligten und wir laden dazu ein, mitzuessen, wenn Sie das möchten. Ja.
So ein bisschen erinnert die Situation der Wohnküche und des Wohnzimmers an eine WG.
Das ist eine gute Beschreibung. Manchmal fühlt es sich auch so an. Manchmal entwickeln sich Freundschaften unter den Gästen, was sehr schön ist. Man lernt die Eigenheiten kennen der Menschen, die dort sind. Übrigens nicht nur der Gäste, sondern auch der Angestellten von uns allen. Wir arbeiten eng zusammen. Wir sind im engen Kontakt miteinander. Man kriegt viel voneinander mit. Ja, in der Tat, manchmal hat das so ein bisschen einen WG-Charakter.
Wie läuft die Kommunikation in Ihrem Haus, Petra Blumstein? Mhm. Apropos eng, das Verhältnis ist sehr nah. Wie läuft das mit der Kommunikation?
Die Kommunikation im Team oder die Kommunikation mit den Gästen oder insgesamt?
Alles.
Alles, ja. Die Kommunikation ist sicher ein großes Thema. Wenn ich jetzt an unser Team denke, ist Kommunikation das A und O natürlich. Gleichzeitig ist es sehr schwierig, weil wir ja in Schicht arbeiten. Das kennen sich ja alle, die in Schicht arbeiten. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die sehe ich manchmal eine Woche nicht, weil die zum Beispiel in der Nacht sind oder weil sie frei haben. Und ne, also sozusagen ein rotierendes System. Wir müssen uns im Team gut absprechen in den Übergaben. Wir müssen gut schauen, dass wir die Informationen, die wichtig sind, dokumentieren, weitergeben.
Ist das standardisiert?
Ja, das ist standardisiert über unser Dokumentationssystem. Manchmal gibt es auch Informationen, die wir tatsächlich mündlich weitertragen, weil wir sagen, das ist jetzt einfach gerade wichtig. Das dokumentiere ich jetzt nicht, sondern ich muss hingehen zu der Kollegin oder zu dem Kollegen und das jetzt einfach sagen oder mitteilen. Das heißt, Kommunikation läuft den ganzen Tag zwischen den PflegekollegInnen, zwischen der Hauswirtschaft, zwischen uns in der Verwaltung, zwischen mir als Leitung, dem Sozialdienst. Es ist tatsächlich etwas, wo wir sehr gut drauf achten müssen, dass Informationen gut weitergetragen werden. Kommunikation zwischen Pflegekräften zum Beispiel und den Gästen findet auch unterschiedlich intensiv statt. Es gibt zum Beispiel Pflegekolleginnen, die sehr viel erfahren, jetzt zum Beispiel bei einer Pflege am Abend, wo einfach viel Zeit ist, wo ein Gast viel erzählt und ja, die Pflegekraft dann überlegen muss, was davon ist es denn wichtig, dass das Team es erfährt, was brauche ich auch jetzt nicht weiter zu sagen, aber auch hier drauf zu achten, dass das Team gut mitgenommen wird.
Wie kommunizieren die Gäste?
In der Pflege oder mit dem Team?
Ja.
Jeder Gast hat natürlich eine Zimmerklingel und kann sich bemerkbar machen oder kommt einfach raus. Beziehungsweise wenn jemand im Bett liegt, dann gehen die Pflegekräfte sehr regelmäßig rein und schauen einfach. Kommunizieren natürlich, wenn es geht, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Manchmal geht es eben nicht mehr. Manchmal nehmen wir Gäste auf, wo einfach von vornherein klar ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Sätze zu formulieren oder überhaupt zu reden. Dann müssen wir anders miteinander kommunizieren. Die Pflegekolleginnen können das. Die haben das gelernt. Das heißt, die sehen auf den ersten Blick, ist jemand angespannt? Wie ist die Mimik? Wie liegt jemand im Bett? Hat jemand Schmerzen? Das geht auch ohne Worte. Das muss man in dem Setting auch können.
Genau, was muss jemand mitbringen, der im Hospiz arbeitet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich das erste Mal das Haus betreten habe, gedacht, jemand, der hier arbeitet, muss akzeptieren, dass Krankheit und Tod dazugehört zum Leben. Wenn ich jemand bin, der ständig damit hadert oder ständig nach dem Warum fragt, glaube ich, wird es schwierig. Das heißt, ich glaube, es sind alles Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, im Hospiz zu arbeiten und die ein Stück Normalität zulassen. Es ist nun mal einfach so, ne, dass wir mit Menschen zu tun haben, die todkrank zu uns kommen und die sterben werden. Gleichzeitig sind wir alle Menschen mit eigenen Lebensgeschichten. Wir kommen ja auch aus unseren Familien oder aus unserem Alltag, bringen Dinge mit und ich denke, es ist auch gut so. Gleichzeitig muss ich mich sehr auf die Arbeit konzentrieren können. Es ist schwierig, diese Arbeit zu machen, wenn ich selber sehr stark belastet bin. Das kann mal sein, aber grundsätzlich denke ich, brauchen wir Menschen, die stabil sind, die gut auf sich Acht geben.
Gibt es Supervision?
Ja, Supervision gibt es auch, natürlich. Das Team selber sagt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie sich gut miteinander austauschen können, dass es Raum dafür gibt, in den Übergaben oder beim Frühstück oder zwischendurch, dass man sich immer wieder gut miteinander absprechen kann. Wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen bei uns im Team und alle bringen aber diese Bereitschaft mit, sich wirklich für die Gäste anzustrengen und alles möglich zu machen, weil das letztendlich der Hospizgedanke ist. Dass man sich nach den Bedürfnissen und den Wünschen der Gäste richtet.
Es engagieren sich auch sehr viele Ehrenamtliche in Ihrer Einrichtung. Kann jemand einfach bei Ihnen vorsprechen und sagen, hier bin ich, ich möchte bei Ihnen mitarbeiten?
Das kann man sehr gerne tun. Es wird ein Gespräch geführt. Dazu muss ich ausführen, wenn ich von wir spreche, dann gehören zum stationären Hospiz auch der ambulante Hospizdienst dazu. Die Kollegen vom ambulanten Hospizdienst begleiten Menschen in der Häuslichkeit, die schwerst krank sind und versuchen zu ermöglichen, dass diese Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können, mit Ehrenamtlichen. Das heißt, es gibt Qualifizierungskurse für Hospizbegleiter, die werden generell von den ambulanten Hospizdiensten angeboten und diesen Kurs kann man eben durchlaufen.
Wie lange dauert der?
Der dauert ein Jahr. Mit Abständen natürlich, aber es ist schon ein sehr intensiver Kurs mit Praktika. Und als Hospizbegleiter habe ich eben die Möglichkeit, im ambulanten Bereich tätig zu sein oder bei uns im Hospiz.
Und merken Sie etwas vom Fachkräftemangel?
Ja, im Moment würde ich sagen, sind wir ganz gut besetzt und aufgestellt. Aber wenn wir suchen, ist es schon schwierig. Das muss man schon sagen. In der Pflege, auch in der Hauswirtschaft, es ist nicht so leicht, Menschen zu finden. Vielleicht liegt es auch am Arbeitsfeld, ich weiß es nicht. Ins Hospiz kommt man nicht zufällig. Es ist einfach eine bewusste Entscheidung. Wir hatten auch schon KollegInnen da, die Probe gearbeitet haben und dann relativ schnell gemerkt haben, nee, das macht mich fertig, hier kann ich nicht bleiben. Also das heißt, bei uns ist schon noch mal ja, immer diese Thematik, möchte ich auch ins Hospiz gehen? Von daher haben wir im Moment, glaube ich, Glück, dass wir ein gutes Team haben, aber es ist schon so, dass auf Stellengesuche jetzt nicht eine Überzahl an Bewerbungen eintreffen.
Petra Blumenstein, mussten Sie schon mal jemanden vor die Tür setzen, einen Gast oder auch eine Besucherin, einen Besucher?
Einen Gast nicht, fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein. Einen Besucher vom Hörensagen weiß ich, dass es sicherlich schon zur Situation gekommen ist, wo Angehörige, ja, vielleicht nicht vor die Tür gesetzt, aber sehr deutlich doch gemacht werden muss, wie die Regeln im Haus sind. Was sicherlich manchmal damit zu tun hat, dass manche Menschen in so einer Ausnahmesituation sind und dann nicht immer ruhig sind und verständnisvoll, sondern manchmal auch wirklich ja aggressiv werden, die Pflegekräfte anmeckern oder die Kollegen in der Hauswirtschaft. Da muss man aufpassen, aber tatsächlich ist das wirklich ein Ausnahmefall.
Gäste können das Haus von sich aus wieder verlassen, zum Beispiel für die Wochenenden oder für eine Feier oder auch dauerhaft. Passiert das öfter?
Öfter würde ich nicht sagen. Ich denke, es sind 2 Menschen pro Jahr. Das kann ich etwa sagen. 2 bis 3 Menschen pro Jahr. Gerade im letzten Jahr hatten wir jemanden, der wirklich in einem sehr, sehr, sehr schlechten Zustand zu uns gekommen ist und sich einfach erholt hat. So gut erholt hat, dass er selber irgendwann entschieden hat, er möchte wieder nach Hause gehen. Dann beziehen wir den Sozialdienst mit ein, wir beziehen die Pflegekräfte mit ein, wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen. Natürlich die Angehörigen werden mit einbezogen und dann ist er wieder ausgezogen und hat noch wirklich Monate zu Hause gewohnt.
Darüber freuen Sie sich.
Darüber freuen wir uns sehr, ja. Das ist wirklich was Besonderes. Manche sind überrascht, also manche Angehörige sind auch überrascht, weil natürlich Hospiz bedeutet für viele, das ist das Haus, wo mein liebster Mensch jetzt sterben wird. Und dann kommt das nicht so, dann kommt das anders.
Toll.
So viel zum Thema Überraschung. Und wir freuen uns natürlich.
Gleich sprechen wir weiter und beschäftigen uns damit, wo genau die Hospizidee herkommt, nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Earth, Wind and Fire Fantasy. Was gefällt Ihnen daran?
Oh, das ist ein toller Song. Dynamisch, macht gute Laune. Und wenn ich morgens ins Hospiz fahre, dann höre ich das sehr laut.
Ich bin frei, ja, ich bin frei, jetzt bin ich auf meinem Weg in das Land Fantasie. Ein schöner, fast religiöser Gedanke, Musik von Earth, Wind and Fire. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist Petra Blumstein, Menschenfreundin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Petra Blumstein, das Wort Hospiz assoziieren viele Leute mit eher dunklen Gedanken. Dabei ist es bei Ihnen eher hell, oder? Mhm. Wir haben schon vorhin was gehört über die Architektur von außen und die Einrichtung von innen. Es ist hell.
Mhm. Es ist hell, so soll es sein. Man kann allerdings auch die Rollladen runtermachen. Manche Menschen mögen es nicht hell, aber grundsätzlich ist es ein Ort des Lebens, sagen wir. Der Hospizgedanke trägt sich damit, dass wir sagen, das Leben ist es wert, dass wir es feiern und dass wir es so lange gestalten, wie wir können. Also wenn wir über Hospiz reden, reden wir über Autonomie, über Selbstständigkeit, über Wertschätzung. Und das ist uns wichtig, auch natürlich in dem Haus zu zeigen. Das heißt, wir versuchen in dem Haus einen gewissen Alltag zu gestalten. Es klappern vorne die Teller und tatsächlich hat mir letztens eine Dame gesagt, sie findet das so schön beruhigend, wenn sie hört, dass vorne in der Küche gewurstelt wird, dass das Radio an ist, dass Leute sich unterhalten. Das hat was von Normalität.
Und die Blumen.
Ja, wir haben immer schöne Blumen im Haus, ganz genau. Blumen sind wichtig im Innen und im Außen. Sie sollen Freude vermitteln, Farbe bringen ins Haus, damit einfach klar wird, dass wir das Leben so annehmen, wie es kommt. Das ist das, was wir vermitteln möchten. Natürlich gibt es Menschen, denen es sehr, sehr schwer fällt, die hadern, denen es auch sehr schlecht geht. Und das Angebot, nach vorne zu kommen, teilzuhaben, ist wirklich ein Angebot. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte mit all dem nichts zu tun haben, ich will einfach meine Ruhe haben, weil es mir einfach so schlecht geht, dann ist das völlig in Ordnung. Dann bleibt die Zimmertür geschlossen.
Sie haben auch einen sehr schönen Andachtsraum, wie ich finde. Mhm. Wozu nutzen Sie den?
Das ist unser Raum der Stille. Der Raum der Stille soll dafür auch da sein, dass man die Tür zuschließen kann, dass man einen Ort hat, in dem man zur Ruhe kommen kann. Wir nutzen den Raum zum einen für Andachten, die wir monatlich abhalten. Das ist auch ein Angebot, den die Seelsorgerin in unserem Haus gerne anbietet. Das heißt, wir singen gemeinsam. Sie bringt einen Impuls. Wir versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und das wird sehr gerne angenommen.
Wenn Sie sagen wir, wen meinen
wir,
Sie
damit? Wir, genau. Das sind praktisch die Kolleginnen, die Zeit und Lust haben, teilzunehmen. Das ist die Seelsorgerin. Das bin meistens ich, die ich versuche, Gitarre dabei zu spielen. Die Kollegin aus dem Sozialdienst und die Gäste, die Lust haben, eine Andacht zu feiern. Mhm. Wir nutzen den Raum aber auch für unsere Gedenkgottesdienste, das heißt die Möglichkeit für Angehörige etwa nach 3 bis 6 Monaten nochmal zu einem Gedenkgottesdienst zu uns ins Haus zu kommen, nochmal ganz bewusst Abschied zu nehmen. nochmal in dem Haus zu sein. Manche Angehörige gehen nochmal rum, gucken nochmal bei dem Zimmer, gucken sich das Buch an, was am Eingang liegt, schreiben nochmal was rein. Das soll einfach wirklich ganz bewusst nochmal die Möglichkeit geben, in Ruhe in dem Haus zu sein.
Hospiz heißt eigentlich Herberge. Hat es was von der Herberge und wenn ja, was?
Ja, ich denke, es hat was von der Herberge, wobei ich mir vorstelle, dass es früher doch sehr viel anders war. Herbergen in dem Sinne gab es schon immer, wo kranke Menschen versorgt wurden, ja, wo sie tatsächlich in Obhut genommen wurden. Und daraus ist dieser Hospizgedanke entstanden. Das Ganze wurde natürlich professionalisiert. Also das heißt, es reicht nicht, bei uns an der Tür zu klopfen und es wird Einlass geboten. Es ist ein Ticken komplizierter geworden, aber so soll es eigentlich sein. Und vor allem, was uns ganz wichtig ist, wir haben ja auch eine große Anzahl von Ehrenamtlichen, haben wir eben schon mal kurz erläutert. Dieser Gedanke, dass es Menschen gibt, die sich einfach um Kranke und Sterbende kümmern, diesen Gedanken wollen wir weitertragen. Deswegen ist es uns so wichtig, dass es nicht komplett professionalisiert wird, sondern dass wir immer Ehrenamtliche haben, die zu unserem Team gehören, die Zeit mitbringen und die ein Herz dafür haben. Daher kommt das Hospiz eigentlich, die Hospizbewegung. Das ist eigentlich eine Bürgerbewegung gewesen. Menschen, die gesagt haben, wir müssen dieses Thema aus der Versenkung holen. Wir müssen es nach oben holen. Wir können Kranke, Sterbende, Trauernde nicht an den Rand schieben, sondern wir müssen uns um sie kümmern, weil es letztendlich jeden von uns treffen kann.
Das kommt ursprünglich aus England, oder?
Genau. Die Idee kommt ursprünglich aus England. Dort wurde auch das erste Hospiz gegründet von der Cicely Saunders, die ja sehr bekannt ist in dem Bereich.
Wann war das?
Das war meines Wissens 1967, also die erste Gründung von dem Hospiz. Und sie hat gesagt, den Gedanken finde ich toll, muss ich sagen, Hospiz ist letztendlich nicht ein Ort, sondern es ist eine Haltung, die wir haben. Ich finde, das drückt alles aus.
Ja, das ist schön. Was leistet das Hospiz, was ein Krankenhaus oder das Zuhause nicht bieten kann?
Ja, natürlich zum einen die Pflege, die Rundumpflege, 24/7, 365 Tage im Jahr. Das ist in der Häuslichkeit natürlich mit all den Strukturen, die wir haben, auch möglich, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Es gibt einfach Menschen, die so schwer erkranken, die so schlimme Symptome haben, dass es zu Hause nicht mehr geht und letztendlich auch im Krankenhaus nicht mehr geht. Wir haben einfach einen höheren Betreuungsschlüssel, der ermöglicht, dass wir mit mehr Ruhe und mehr Zeit und mehr Zuwendung den Gästen begegnen können. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zum Krankenhaus. Und ein großer Unterschied ist, im Krankenhaus geht es um Heilung, meistens, außer auf der Palliativstation. Es geht im Krankenhaus darum zu schauen, wie können wir mit der Krankheit umgehen, wie können wir noch eine Heilung herbeibringen. Das ist bei uns kein Thema mehr. Und in der Tat kommen Gäste zu uns, die lange, lange Krankenhausaufenthalte hinter sich haben, die einfach sehr, sehr erschöpft sind, weil sie natürlich auch immer noch die Hoffnung haben, dass man sie vielleicht doch noch heilen kann. Zig Therapien hinter sich und wenn sie dann bei uns sind, das erste Mal eigentlich zur Ruhe kommen, weil es bei uns nicht mehr um die Heilung geht. Es geht letztendlich darum zu gucken, wie gehe ich jetzt mit meiner Erkrankung um, was brauche ich, wie kann ich jetzt diesen Lebensabschnitt für mich gestalten.
Bei Ihnen im Hospiz nehmen Sie den Gästen Schmerzen und auch Angst, oder?
Ja, das ist ein Merkmal von Hospizarbeit und letztendlich auch eine Aufgabe, Symptomlinderung. Die Angst vor dem Tod, formulieren viele, haben viele Leute nicht unbedingt, sondern die meisten sagen, ich habe Angst vor dem Sterben, vor dem, was kommt, wie sich die Krankheit entwickelt. Und da die Angst zu nehmen und zu sagen, wir haben Möglichkeiten, wir haben wirklich vier sehr kompetente Hospizärzte bei uns im Haus. Wir haben Möglichkeiten zu agieren, wenn es schlimmer wird, wenn die Übelkeit schlimmer wird, wenn die Schmerzen schlimmer werden, wenn Dinge auftreten, die schwierig auszuhalten sind, dann haben wir Möglichkeiten, was zu machen. Und das allein hilft schon den Menschen, dass sie wissen, sie sind da nicht alleine gelassen.
Seit wann gibt es eigentlich Hospize in Deutschland?
So ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen. Wenn wir sagen, in England ist es so Mitte der 60er Jahre entstanden, meines Wissens in den 80ern hat es sich ausgebreitet, die Hospizbewegung. Dann sehr schnell zum Glück sind die Hospize entstanden und diese Hospizbewegung hat sozusagen Fahrt aufgenommen. Aber wenn man sich's genau überlegt, ist es noch nicht so lange.
Nee.
Ja, genau.
Es gibt, glaube ich, 260 Hospize in Deutschland mit durchschnittlich 10 Betten. Mhm. Ihres ist ein großes Haus mit 12
Betten, ja. Genau.
Ja, aber Durchschnitt sind 10. Mhm. Jährlich werden etwa 35.000 Menschen versorgt. Reicht das?
Tja, es kommt sehr auf die Gegend an, in der man sich befindet. Rhein-Main-Gebiet ist wahrscheinlich noch besser ausgestattet. Ich will jetzt nicht sagen gut, besser ausgestattet. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen aus Freiburg. Die sagte, es gibt in Freiburg ein Hospiz und alle anderen im Umkreis von 60 Kilometern. Das heißt, es kommt wahrscheinlich wirklich sehr drauf an, wo ich mich befinde.
Wir haben in Frankfurt 1.
Wir haben in Frankfurt 2. Wir in Oberursel. Es gibt die Arche Noah in Schmitten oben. Eines in Flörsheim. Das ist jetzt, sage ich mal, wirklich so im Umkreis erweitertes Rhein-Main-Gebiet.
Ja, das ist schon ganz schön gut. Ein Tag im Hospiz kostet rund 560 Euro. Mhm. Ein Gast bleibt durchschnittlich 22 Tage. Das kostet mehr als 12.000 Euro, diese 22 Tage. Mhm. Wer zahlt das?
Zu 95% zahlen das die Krankenkassen. Was daran liegt, dass das Recht auf eine palliative Versorgung im Recht verankert ist, Gott sei Dank. Die Krankenkassen übernehmen 95% und 5% bringen wir über Spenden.
Und läuft das?
Ja, das läuft. Es ist ein Dauerthema. Wir brauchen Spenden. Wir sind darauf wirklich sehr stark angewiesen, zum einen um diese 5% zu decken. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir aber auch noch nicht alles abgegolten, sondern wir haben einfach viele Dinge, die wir uns leisten, die wichtig sind für unsere Gäste. Ich nenne mal als Beispiel, wir arbeiten ganz viel mit Aromaölen, Aromaöltherapie ist was ganz Wichtiges. Diese Öle sind wahnsinnig teuer. Sowas können wir uns über Spenden leisten, als Beispiel.
Was wünschen Sie sich für Ihr Hospiz?
Ich wünsche mir, dass wir gut miteinander im Team dieses Haus weiterführen können. Das ist ein guter Ort und ich möchte, dass es weitergeht, dass wir ein gutes und gesundes Personal haben, dass wir immer genug Personal haben, das wünsche ich mir, weil damit letztendlich steht und fällt diese Arbeit. Ich wünsche mir viele, viele engagierte Ehrenamtliche, die diese Arbeit mittragen. Und ganz am Ende natürlich wünsche ich mir die finanziellen Möglichkeiten, um auch perspektivisch weiterzudenken, wo kann sich dieses Haus vielleicht auch noch hinentwickeln.
Wohin denn?
Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir uns noch weiterentwickeln in dem Sinne, dass wir nicht nur das Hospiz sehen, sondern dass wir vielleicht eine Anlaufstelle werden für alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Krankheit zu tun haben. Dass wir vielleicht einen beratenden Charakter noch mehr einnehmen, dass wir uns noch mehr zusammenschließen, noch mehr mit unserem ambulanten Hospizdienst, mit unserer Trauerbegleitung, die wir haben beim Caritasverband Taunus und dass wir wirklich Menschen helfen können, vielleicht auch sogar bevor sie ins Hospiz kommen, allein schon durch die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes, dass wir breiter werden und größer werden von der Thematik und Menschen wissen, wenn ich dieses Thema habe, dann kann ich mich da ans Hospiz wenden.
Da kommen Sie nochmal auf einen wichtigen Punkt. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um ins Hospiz zu ziehen?
Tja, dieser Zeitpunkt, das fragen uns die Betroffenen auch. Rufen bei uns an und sagen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zu kommen?
Meistens zu spät.
Meistens zu spät. Wir ermutigen, sich das Haus anzuschauen, zum Infoabend zu kommen, wenn ich jetzt selber betroffen bin, ne, zu sagen, lieber früher als zu spät. In dem Sinne, dass ich diesen Einzug ins Hospiz bewusst gestalten kann, den Abschied von zu Hause, diesen Einzug mir überlegen kann, wie möchte ich das Leben im Hospiz für mich auch noch gestalten? Wie will ich mein Zimmer einrichten? Welche Leute dürfen mich besuchen? Was ist mir wichtig in dieser Zeit? All das selber entscheiden zu können, ist ein hoher Wert. Manchmal kommen Menschen zu spät in dem Sinn, dass sie all das eigentlich nicht mehr entscheiden können. Von daher ermutigen wir dazu, sich mit diesem Hospizgedanken rechtzeitig auseinanderzusetzen. Und auch, was wirklich auch eine tolle Möglichkeit ist, vielleicht auch erstmal den ambulanten Hospizdienst mit reinzunehmen. Denn die ambulanten Hospizdienste unterstützen, soweit es geht, zu Hause und beraten und wissen auch, wann könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, doch ins Hospiz zu wechseln.
Wie Sie den Weg ins Hospiz oder zum Hospiz gefunden haben, Petra Blumstein, Und auf welchem Weg Gäste zu Ihnen kommen, das klären wir gleich nach einer Musik, die Sie mitgebracht haben, nämlich von Johannes Oerding, das Stück An guten Tagen. Was bedeutet Ihnen das?
Es gibt diese guten Tage. Es gibt einfach gute Tage und diese Tage müssen wir festhalten und feiern.
An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typ im Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht und vielleicht läufst du mir über'n Weg. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. An guten Tagen strahlen die Straßen nur für uns. Grauer Beton wird plötzlich bunt. Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus. Ey, gestern flogen wir noch raus. An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt. Doch umso schöner ist mit euch in meinen Armen. 100 Leben an einem Tag. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. Und weil ich weiß, dass meine Sonne Pausen braucht und sich denn irgendwo versteckt, mach ich ein Foto, denn das Licht ist grad so schön, damit ich auch an schwarzen Tagen die Hellen nicht vergesse. An guten Tagen
Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt, heißt eine Zeile in dem Lied von Johannes Oerding, das wir gerade gehört haben. Könnte das ein Motto von Ihnen sein, Petra Blumstein?
Zeit ist sehr wertvoll, ja, das ist richtig. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass durch die Hospizarbeit sich das bei mir komplett verändert hat. Auch ich bin jemand, der manchmal der Zeit hinterher rennt und die sich letztendlich verknuddelt in irgendwelchen kleinen, unwichtigen Dingen. Das passiert mir auch. Aber natürlich merken wir, wie wertvoll die Zeit ist, die wir noch haben. Und in der Tat mache ich mir häufiger als früher natürlich Gedanken, wie will ich auch meine Zeit gestalten, die ich hier auf dieser Erde habe. Und für die Menschen, die im Hospiz sind, ist Zeit ein kostbares Gut. Ja.
Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit der Hospizleiterin und Trauerbegleiterin Petra Blumstein. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Petra Blumstein, wie sind Sie ins Hospiz gekommen oder zum Hospiz? Oder zur Hospizarbeit?
Ja, letztendlich durch einen Umzug, den wir hatten, wieder zurück nach Frankfurt. Und ich mich als Sozialarbeiterin gefragt habe, ich habe vieles jetzt schon gemacht in der sozialen Arbeit. Was genau kommt als nächstes? Mir war schon klar, dass ich Menschen begleiten möchte, die sich in irgendeiner Form mit existenziellen Fragen des Lebens auseinandersetzen müssen. Ich wusste nur noch nicht genau, was das jetzt sein kann. Dann kam die Stelle als Trauerbegleiterin vom Caritasverband damals nach Hochtaunus, die mich sehr angesprochen hat. Und ja, in der Tat wurde meine Mutter in dieser Zeit sehr schwer krank und wir haben sie am 21. Dezember beerdigt und am 1. Januar habe ich als Trauerbegleiterin angefangen. Also das heißt, ich war in gewisser Weise selbst betroffen, musste mich mit meiner eigenen Trauergeschichte auseinandersetzen und konnte mich aber gleichzeitig in dieses Trauerthema einarbeiten auf einer sehr, erstmal natürlich auch analytischen Ebene. Was bedeutet eigentlich Trauerbegleitung? Und darüber bin ich natürlich auch zum Hospiz gekommen.
Was muss ein Gast denn an Voraussetzungen erfüllen, um bei Ihnen aufgenommen zu werden?
Bei uns werden Menschen aufgenommen, die eine lebensverkürzende Erkrankung haben. Das ist so definiert. Also das heißt, die Therapie ist abgeschlossen. Es gibt keine Heilung mehr oder es gibt keine Option mehr in dem Sinn. Die Menschen ja werden an dieser Erkrankung versterben. Dann wird der Antrag bei der Krankenkasse gestellt, die letztendlich darüber entscheidet, ob ein Hospizplatz angezeigt ist oder nicht. Und dann können die Menschen sich damit bei den Hospizen anmelden. Und wir entscheiden nach Anmeldedatum, nach Dringlichkeit. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir sehen, eine Situation zu Hause ist so angespannt, so schwierig, so überlastet, dass wir versuchen, dann dort den Platz anzubieten, weil wir sehen, das kippt zu Hause total. Es geht nicht mehr anders. Und so vergeben wir unsere Plätze.
Und eine entscheidende Bedeutung hat der Arzt, oder? Der Hausarzt oder der behandelnde Arzt?
Ja, die meisten Menschen werden tatsächlich von den Krankenhäusern angemeldet. Mit den Krankenhäusern arbeiten wir sehr eng zusammen. Von den Palliativstationen, von den SAPV-Teams, also die zu Hause die Menschen medizinisch begleiten, von den ambulanten Hospizdiensten. Also es gibt schon ganz, ganz viele verschiedene Stellen, die auch auf das Hospiz letztendlich hinweisen. Braucht man auch. Man kommt vielleicht manchmal selber nicht so drauf, dass es eine Möglichkeit sein könnte. Und man braucht einen Arzt, der vielleicht dann auch den Mut hat zu sagen, könnte das Hospiz vielleicht ein nächster Schritt sein.
Besucherinnen und Besucher dürfen ihre Hunde mitbringen. Welche Erfahrungen machen Sie damit?
Sie dürfen ihre Hunde mitbringen zum Besuch allemal. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir einmal einen Hund, der ist auch mit eingezogen. Das muss man natürlich irgendwie organisieren. Hunde sind willkommen. Mit Katzen haben wir ein bisschen Problem, weil wir Kolleginnen mit Katzenhaarallergie haben und Katzen auch sich nicht so leicht einfügen in unser Hospizleben. Das gibt es schon. Wir haben auch Therapiehunde, die von einer Pflegekollegin mitgebracht werden, die ganz beliebt sind, die ganz viel Freude bringen.
Das ist die sogenannte tiergestützte Therapie. Ja, und genau. Emma hilft, so heißt der Verein, ganz der dahinter steht, und die Palliativschwester Ivana Seger. Mhm. Der Hund heißt heute nicht mehr Emma, mit dem Emma-Hund hat sie angefangen. Bei Ihnen sind jetzt zwei Hunde namens Sissi und Helga. Mhm. Wie reagieren die Gäste auf die beiden Labradore?
Ja, diese zwei Labradore sind außergewöhnlich. Dieses Gespür, was diese Hunde haben, ist wirklich in der Tat, also für mich jedes Mal ein Wunder, wenn man Labradore ansonsten kennt, wie ungestüm die auch sein können. Die kommen einfach auf jeden zu, ganz vorsichtig, ganz sachte, und natürlich die meisten Menschen strecken ihre Hand aus und freuen sich. Die Hunde kommen und legen vorsichtig ihren Kopf aufs Bett oder auf den Schoß, und es bringt so eine ganz andere Ebene rein, nämlich die, dass man diesen Hund einfach so nehmen kann, dass man ihn knuddeln kann. Der Hund stellt keine Fragen, dem ist alles egal, der bringt einfach nur letztendlich Wärme und Liebe ins Haus. Und diese beiden Hunde fühlen sich, glaube ich, bei uns auch ganz wohl. Die liegen gerne im Weg, das heißt, alle müssen dann um sie herumlaufen, aber es ist auch wirklich lustig.
Ja, wir haben die Hunde, wir haben das Aromaöl. Was gibt es denn noch für Angebote?
Wir haben ein Malangebot im Haus. Das heißt, es kommt eine Dame ins Haus, die ja letztendlich die Möglichkeit gibt, mit Farben das zum Ausdruck zu bringen, was man gerade fühlt. Immer sehr mit Ruhe, sehr bedacht. Das wird sehr gerne angenommen. Wir haben einen Psychoonkologen im Haus, der Gespräch anbietet, intensive Gespräche anbietet. Die Seelsorgerin, die ich schon genannt habe. Die vielen Ehrenamtlichen, die bereit sind, auch mal was zu spielen, spazieren zu gehen, zu musizieren. So versuchen wir einfach, verschiedene Ebenen reinzubringen.
Wenn jemand sehr selbstbestimmt gelebt hat und muss sich jetzt anderen fremden Händen überlassen, führt das manchmal zu schwierigen Situationen, oder?
Ja, das führt es. Ich kann das auch nachvollziehen. Menschen, die ein sehr selbstbestimmtes Leben hatten und dann merken, aufgrund ihrer Erkrankung, sie schaffen es noch nicht mal mehr, sich die Bettdecke hochzuziehen als Beispiel und müssen dafür extra klingeln. Das ist so nachvollziehbar, dass diese Menschen auch ungehalten sind, zum Teil verzweifelt, zum Teil aggressiv, motzig oder herrisch. Und unsere Kolleginnen aus der Pflege und auch aus der Hauswirtschaft können damit umgehen. Das ist manchmal wirklich nicht leicht.
Die müssen schon was abkönnen.
Ja, die müssen wirklich was abkönnen, das muss man wirklich sagen. Also auch gerade die Kollegen aus der Hauswirtschaft, die alles wirklich Erdenkliche tun, damit man sich wohlfühlt, die dreimal hin und her rennen, damit das Ei auch wirklich die Härte hat, die es braucht.
Fünf Minuten, genau.
Und dann trotzdem vielleicht manchmal angemeckert werden. Oder
ja, wenn es dann 5,5 hat.
Ja. Genau, und natürlich ist das manchmal schwierig auszuhalten und natürlich darf man sich auch darüber mal ärgern. Wir sind ja auch nur Menschen und wenn man ein Angebot macht, wenn man zum Beispiel ins Zimmer kommt und fragt, kann ich Ihnen was Gutes tun, brauchen Sie irgendwas, und dann wird man angefahren, vielleicht weil der Mensch gerade unheimliche Schmerzen hat, dann muss man manchmal auch mal schlucken und durchatmen.
Den Umgang mit den Angehörigen stelle ich mir auch nicht immer leicht vor. Was sind denn so typische Konflikte?
Typische Konflikte sind, dass Angehörige zum Beispiel sehr, sehr lange in die Pflege involviert waren und gerade Pflege nicht gut abgeben können, obwohl sie es könnten im Hospiz. Das heißt, die ziehen sozusagen mit ein und haben große Schwierigkeiten, den Bereich der Pflege an unsere Pflegekolleginnen abzugeben. Da muss man gut miteinander ins Gespräch gehen. Natürlich dürfen die Angehörigen auch weiter mit in der Pflege beteiligt sein und dürfen auch da sein. Gleichzeitig möchten unsere Kolleginnen ja auch ihre Arbeit machen. Das ist ein typischer Konflikt und natürlich Familienkonflikte. Also nicht alle Familien sind heile und kommen geschlossen bei uns an, sondern manchmal gibt es schwierige Konstellationen.
Dass die Ex-Frau und die amtierende
zum
Ehefrau.
Zum Beispiel auch das. Irgendwelche Kinder, die plötzlich auftauchen oder irgendwelche Menschen, die das Hospiz nicht betreten dürfen, wo dann irgendwelche Listen aufgestellt werden. Dieser und dieser und dieser Mensch darf nicht ins Hospiz. Also es gibt in der Tat wirklich alles. Alles, was wir uns nur so ausmalen können, gibt es in der Realität auch, ja.
Wer löst denn diese Konflikte?
Nicht wir. Das ist nicht unsere Aufgabe. Manchmal ist es schwer auszuhalten, ja, aber natürlich können wir, ich sag jetzt mal, langjährige Familienkonflikte nicht lösen.
Frau Blumenstein.
Ja, ich weiß. Das würden wir manchmal gerne. Nein, manche Konflikte bleiben einfach bestehen. Wir können Angebote machen, dass wir sagen, wenn Sie das möchten, dann können wir mit der Person mal ins Gespräch gehen oder wir können zusammen ein Gespräch führen. Wir können jemanden für Sie anrufen. Wir können irgendwas tun, was hier Erleichterung bringen würde. Aber manche Situationen sind in der Tat so festgefahren und das ist schwer auszuhalten, weil wir sehen, dass jemand sehr leidet, zum Beispiel, weil das Kind sich weigert zu kommen, weil die 30 Jahre keinen Kontakt mehr miteinander hatten oder im Ausland wohnen oder sonst was. Aber dann ist das einfach so. Dann müssen wir das gemeinsam aushalten.
Stelle ich mir sehr schwierig vor. Petra Blumenstein, ich habe das vorhin erwähnt, Sie sind auch Trauerbegleiterin. Mhm. Betreuen Sie die Angehörigen auch über den Tod hinaus?
Wir haben beim Caritas Taunus das Glück, dass wir eine eigene Trauerbegleitungsstelle haben. Das bedeutet, wir können die Angehörigen gut weiterleiten an die Trauerbegleitung. Das Angebot vom Hospiz hört nach dem Hospizaufenthalt tatsächlich auf. Das heißt, wir begleiten die Angehörigen noch sozusagen nach außen. Wir fragen, was machen sie als nächstes? Wo brauchen sie noch Unterstützung? Aber die Trauerbegleitung an sich, die macht dann die Trauerbegleitung mit ihren Ehrenamtlichen.
Welche Funktion hat Trauer eigentlich?
Trauer hat die Funktion, dass wir verarbeiten können, was passiert ist. Trauer ist eine gesunde Reaktion, die kommen darf und die kommen muss, meiner Ansicht nach, wenn wir einen Verlust erleiden. Es ist ja was passiert, es ist was Schlimmes passiert, was mein Leben völlig aus der Bahn bringt und ich muss mich fragen, wie mache ich denn jetzt weiter? Was genau ist eigentlich passiert? Welche Fragen habe ich noch? Wie will ich mein Leben weitergestalten? Und Trauer ist ein Stück weit wie ein Antreiber, der mich dazu auffordert, sich mit meinem Trauerweg auseinanderzusetzen.
Welche Chance liegt in der Trauerzeit?
Die Trauerzeit, würde ich sagen, oder aus meiner Erfahrung jetzt als Trauerbegleiterin, ist eine anstrengende Zeit. Sie bietet aber die Chance und deswegen finde ich diese Arbeit als Trauerbegleiterin auch immer sehr hoffnungsvoll. Sie bietet die Chance, dass ich meinen Faden letztendlich, den ich vielleicht verloren habe, wieder aufnehmen kann und mich fragen kann, wie will ich weitermachen? Was muss ich vielleicht auch anders machen? Was will ich vielleicht auch anders machen? Habe ich aus dieser Krisenzeit, die hinter mir liegt, auch eine Stärke gewonnen, die ich einsetzen kann? Wir haben nicht umsonst viele Ehrenamtliche, die selber Erfahrung haben mit, ja, letztendlich mit Trauer, mit Verlust. Die sagen, ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Ich bin da durchgegangen und habe gemerkt, ich habe eine Stärke und die möchte ich gerne an andere weitergeben.
Bei Ihnen hat die Trauer, Ihre Mutter ist gestorben. Am 21. Dezember haben Sie sie beerdigt. Im Januar haben Sie angefangen als Trauerbegleiterin. Und Ihr Weg ist ins Hospiz gegangen. Ist das ein guter Weg?
Für mich ist es ein guter Weg gewesen, ja. Für mich ist die Trauerbegleitung auch sehr, sehr wichtig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eine Nachfolgetrauerbegleiterin gefunden haben, die mein Projekt sozusagen gut weiterführen wird, weil das für mich einfach alles zusammengehört. Hospizarbeit, der ambulante Hospizdienst, Trauerbegleitung, das ist für mich eins. Und ich möchte, dass wir da eng zusammenstehen. Und von daher ist es für mich, klar, es ist eine neue Aufgabe, aber es ist ein guter Weg, weil es ein gutes Haus ist. Wirklich ein guter Ort, das habe ich von Anfang an gespürt und ich bin froh, dass ich da jetzt bin, wo ich bin.
Das ist schön, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ein Lied haben wir noch, das Sie uns mitgebracht haben, Perfect Day von Scala. Der belgische Frauenchor arrangiert populäre Songs klassisch, angeleitet von den Pianistenbrüdern Stin und Steven Kolaschny. Was bedeutet Ihnen dieses Lied, Petra Blumstein?
Dieses Lied ist auch wunderbar, beschreibt den perfekten Tag, den wir auch haben dürfen. Und diesen Frauenchor durfte ich schon live erleben. Und da ich ja ein Fan des schönen Singens bin, bin ich so begeistert, weil dieser Frauenchor so wunderbar, hochwertig singt. Das macht einfach so viel Freude zuzuhören.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Petra Blumstein für dieses offene Gespräch über ein doch recht schwieriges Thema. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.